Vers 4 bis 10. Kurz vorab eine Info zum Zusammenhang. Jeremia, das ist einer der sogenannten großen Propheten. Groß, weil sein Werk vergleichsweise umfangreich ist. Das Buch Jeremia hat deutlich mehr Kapitel als die kleineren Propheten, Hosea, Daniel, Joel zum Beispiel. Groß auch deshalb, weil er vergleichsweise lange wirkte. Mehr als 40 Jahre war Jeremia aktiv im Dienst. Und der Abschnitt, um den es heute geht, der handelt von seiner Berufung. Und die fand im Jahr 626 vor Christus statt. Das wissen wir deshalb so genau, weil er an anderer Stelle berichtet, in welchem Regierungsjahr, von welchem der vielen Könige, die er miterlebt hat, das Ganze stattfand. Also jetzt rein in den Text, lest mit mir Jeremia 1, 4 bis 10. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir: Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon einen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich wehrte ab: Ach Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir: Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende, und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich, das sage ich, der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte: Ich lege meine Worte in deinen Mund. Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. An einem Nachmittag in der vergangenen Woche, da stand ich hier draußen im Hof zusammen mit Stefan, einem Nachbarn, der auch hier zur Gemeinde gehört. Und während wir uns unterhielten, kam ein Mann oben von der Börsenstraße und wollte hier den Abgang runter zur Weststraße am Gemeindehaus vorbei, diese Abkürzung, nutzen. Dieser Mann schien mir so vom äußeren Eindruck ein paar Jährchen älter als ich. Und er war gerade schon ein paar Schritte an uns vorbei, da blieb er plötzlich stehen, drehte sich um und fragte: Haben Sie eigentlich was mit der Treppe hier zu tun? Er deutete auf den Durchgang da zur Weststraße, die Treppe direkt an unserem Haus. Und ich dachte, was mag er wohl wollen? Mein erster Gedanke war: Was stimmt nicht mit der Treppe? So nach dem Motto: Wer ist das wieder gewesen? Was hast du wieder angestellt? Tonfall und Mimik schienen in die Richtung zu gehen, sodass ich innerlich in eine Hab-Acht-Stellung ging. Stefan schaltete viel schneller. Er sagte gar nichts, zeigte nur auf mich. Der da ist zuständig, signalisierte er. Okay, dachte ich, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, also Augen auf und durch. Innerlich wappnete ich mich, ich hatte ja keine Ahnung, was da kommen würde. Rattenscharf! Was ihr aus dieser Treppe gemacht habt, ist rattenscharf! Vor allem der Vers da drauf. Dann drehte er sich wieder um, ehe ich noch groß was sagen konnte, und ging seiner Wege. Ich wollte ihm gerade noch erklären, das wäre was im Zusammenhang mit 75 Jubiläumsstunden, aber da war er schon weg. Rattenscharf, ihr Lieben. Das ist ein richtig dickes Kompliment. Das ist so wie super, extra klasse, spitze und großartig. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist das schon eine ganze Weile her, dass jemand aus der Stadt über das, was wir als Gemeinde tun, ein solches Kompliment ausgesprochen hat. Rattenscharf. Später dachte ich dann nochmal über diese Begegnung nach und ich habe mich gefragt, warum ich eigentlich dachte, da kommt jetzt ein Donnerwetter. Warum habe ich gedacht, da gibt's jetzt was zu meckern? Und dann weitergedacht, wenn Gott mit uns reden will, so wie hier bei Jeremia, das Wort des Herrn erging an mich. Was erwarten wir denn dann? Worauf stellen wir uns ein, wenn der Herr mit uns reden möchte? Auf ein ernstes Wörtchen? Vielleicht Gott als Aufpasser und Ordnungshüter? Du bist bei Rot über die Ampel gegangen, Gott sieht alles? Oder Gott als Arbeitgeber? Tu dies, aber lass jenes sein. Was sagte Gott zuerst dem Jeremia? Klar, es geht um Berufung. Und er sagte auch, dass Jeremia keine Angst haben soll vor der Aufgabe, weil Gott ihm beistehen würde und ihn herausreißen würde. Das ist alles richtig. Aber das ist nicht das Allererste. Lass uns noch mal in Vers 5 hineingucken. Da heißt es: Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon einen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da muss man ein bisschen tiefer graben und vielleicht auch noch mal eine andere Übersetzung daneben legen, um die Bedeutung zu verstehen. Hier, wo die Gute Nachricht Bibel übersetzt, ich hatte schon meinen Plan mit dir, da steht im Hebräischen das Wort Yada. Und dieses Wort bedeutet in allen semitischen Sprachen so etwas wie erkennen. Die alte Lutherbibel übersetzt auch, ich habe dich erkannt. Erkannte ich dich, bevor du das Licht der Welt erblickt hast. Ich habe dich erkannt. Was heißt das denn, wenn Gott sagt, ich habe dich erkannt? Zum einen geht es um Wissen. Zum einen geht es darum, ich weiß Bescheid. Aber auch das kann man ja unterschiedlich hören. Ich weiß Bescheid, ich kenne dich, mir brauchst du nichts vormachen, mir kannst du auch nichts vormachen. Was für eine Befreiung ist das für Christen, wenn sie kapieren, dass sie ehrlich sein dürfen vor dem Gott, der ihr ganzes Leben vom Anfang bis zum Ende kennt, auch die Dinge, die nicht wundervoll sind. Bei Gott dürfen wir aufhören mit dem Versteckspiel. Wir müssen nicht so tun, als ob, weil es wäre sowieso sinnlos bei dem Gott, der eh schon alles weiß, der sagt, ich kenne deine Vergangenheit, deine Gegenwart und ich weiß auch um alles, was in Zukunft noch kommen wird. Manchmal kann man da erschrecken bei dem Gedanken. Aber hier kommt die zweite, die weitere oder die tiefere Bedeutung von Hebräisch Yada, erkennen, hinzu. Erkennen im biblischen Sprachgebrauch ist ein persönliches, emotionales, tiefes, vertrauliches Kennenlernen. Es ist nicht ein kaltes Kopfwissen, eine Dokumentation, sondern es ist warmherzig, liebevoll, es ist Beziehung. Dieses Wort wird ja auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gebraucht. Für den Geschlechtsverkehr von Ehepaaren steht in der Bibel nicht, sie hatten Sex miteinander. Da steht 1. Mose 4, Vers 1, Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger. Weil Sexualität, weil Geschlechtsverkehr, Bernd hat vergangene Woche darüber gepredigt, weil das so tief geht, darum hat Gott das in den Schutzraum der Ehe hineingestellt. Ihr Lieben, wenn wir hier über Berufung reden und über das erste Wort, das Gott zu Jeremia sagt, dann ist dieses erste Wort nicht, tu dieses und lass jenes. Dieses erste Wort ist auch nicht, das und das hast du falsch gemacht. Da bist du übers Ziel hinausgeschossen. Ja, es stimmt, Gott ist auch der Richter und am Ende unserer Tage werden wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen und dann werden wir uns vor ihm verantworten und darum werben wir ja heute schon so leidenschaftlich darum, dass vorher jeder Jesus kennenlernt und ihn annimmt und die Vergebung Gottes empfängt, die in Jesus da ist. Der Gott, mit dem wir zu tun haben, ist ein Liebhaber des Lebens. Er sagt, ich kenne dich und ich liebe dich. Also das Erste, was Gott sagt, ist rattenscharf. Ich kenne dich. Jeremia, ich habe dich gewollt. Ich habe dich gemacht. Du bist mein geliebter Mensch. Lebe in meiner Liebe. Bleibe in meiner Nähe. Gott nennt auch dich und mich beim Namen. Und zwar nicht in einem Befehlston. Nicht, wir haben ein Hühnchen miteinander zu rupfen, sondern als einer, der uns erkennt, wie ein guter Freund, wie ein Vater, der sagt, ich bin stolz auf dich, aber so richtig, wie ein Liebhaber, der sich freut, die geliebte Person zu sehen und mit ihr zusammen zu sein. Das ist Mitte und Zentrum des Glaubens. Ihr Lieben, wenn wir auf Pro Christ zugehen, warum sollte ein Mensch in Lüdenscheid sich für Jesus entscheiden? Was hätte er dann, was er sonst nicht hat? Oder ihr lieben Geschwister aus der arabischen Welt, aus dem Iran, warum sollte ein Muslim sich zu Jesus Christus bekehren? Weil das Leben angenehmer und schöner macht? Ganz bestimmt nicht. Es wird Nachteile bringen. Fragt die Geschwister, ihr kennt die Geschichte von Mohammed. Es macht das Leben gefährlicher, viel gefährlicher. Man muss mit Folter rechnen und letztlich sogar mit dem Tod. Warum tun sie das denn trotzdem? Weil sie von der Liebe Gottes zu sich so überwältigt sind. Weil es so unbeschreiblich ist, dass der Gott des Universums mich mit Namen kennt und sein Kind nennt. Ihr Lieben, und das sind keine Floskeln. Das sind nicht schöne Worte, die man nur auf Geburtstagskarten schreibt. Das ist eine Realität, mit der man leben und für die man auch sterben kann. Frage. Heute Morgen sind eine ganze Reihe Christen hier versammelt. Warum bist du eigentlich Christ? Was ist der Grund? Weil es immer schon so war, weil die Eltern dich mitgenommen haben zur Gemeinde und zur Kirche, weil du die Leute da ganz nett findest, weil du hier gebraucht wirst und mitarbeiten kannst. Alles ja gute Gründe, aber die sind nicht der Kern, die sind nicht die Mitte, die tragen letztlich nicht durch. Letztlich trägt durch zu sagen, weil es nichts Besseres gibt, als zu wissen, dass der ewige Gott mich kennt und mich liebt. Beziehung zu haben zu ihm. Gott geht es nicht in erster Linie um unser Tun, sondern um unser Sein. Als Jesus die ersten Jünger beruft, dieses Team von Leuten, von denen es nachher heißt, dass sie die ganze Welt in Aufregung gebracht hätten, die die Welt wirklich verändern, denen er Vollmacht gab, Vollmacht zu wirkungsvollem Dienst, die er einzeln beim Namen nannte und wo uns dann in Markus in Kapitel 3 etwas ganz Bemerkenswertes berichtet wird. Markus 3, Vers 14, ihr könnt mal diesen Vers mit mir lesen. Er setzte sie ein als die 12. Sie sollten ständig bei ihm sein. Sie sollten dann auch von ihm ausgesandt werden, um die gute Nachricht zu verkünden. Erkennt ihr die Reihenfolge? Sie sollten bei ihm sein und dann ausgesandt werden zum Dienst. Erst das Sein bei Jesus und dann der Dienst. Kommen wir zu dem zweiten Aspekt, der auch zur Berufung gehört, nämlich der Auftrag. Das Evangelium ist beides. Das Evangelium ist Zuspruch und Anspruch. Gott sagt dem Jeremia, du bist von mir geliebt, begabt und auserwählt für den Dienst Prophet der Völker. Und Jeremia, hurra, yippie-yay, das wollte ich ja immer schon. Danke, Jesus. Jetzt weiß ich endlich, was dein Wille für mein Leben ist. Nun kann es losgehen, meine Berufung ist klar. Nee, muss euch enttäuschen. Jeremia sagt, nein, danke. Jeremia sagt Gott ab. Das ist ja so witzig, ne? Gott sagt, Jeremia, ich kenne dich schon eine ganze Ewigkeit lang und ich weiß, dass du das kannst, denn ich bin bei dir. Aber Jeremia antwortet, nee, ich bin viel zu jung, viel zu unerfahren, ich kann das nicht. Wörtlich, was Jeremia hier antwortet, dieses Ach, im Hebräischen heißt das, wehe mir, bloß das nicht, bleib mir vom Leibe, Gott. Und was macht Gott? Der Herr hört ihm zu, lässt ihn auch zu Ende reden, aber es ändert nichts an seiner Berufung. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei, ich reiße dich raus, ich gebe dir, was du brauchst. Es würde kein einfacher Auftrag für Jeremia. Wer das Buch liest, weiß, kein anderer der Propheten, soweit wir das sehen, litt so sehr unter der Schwere dieses Dienstes wie Jeremia. Unter Ablehnung und Widerstand, den er erfahren hat, blockiert haben sie ihn. Sie haben ihm den Ton abgedreht und ihn in die Zisterne gesteckt, weggesperrt. Man hörte lieber die Predigten der anderen Propheten. Derer, die sagten, es ist alles in Ordnung, Gott hat euch lieb, nichts wird passieren, er wird Jerusalem auf gar keinen Fall zerstören, ihr seid hier sicher. Das hörte man gerne. Diese möchte gern Propheten haben das Volk eingelullt und nichts änderte sich. Jeremias Dienst und Geschichte, nach menschlichem Ermessen nicht so die Erfolgsstory. Keine Erweckung, keine Megachurch. Aber kann das der Grund sein, sich Gottes Berufung zu sperren? Ihr Lieben, wir sind nicht Jeremia, das ist mir ganz klar. Aber eine Berufung haben wir auch. Der Apostel Paulus sagt das im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 12, so fantastisch. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit, weil wir geliebt, begabt und ausgerüstet sind. Wenn eine neue Aufgabe an einen herangetragen wird, dann fragen wir uns oft und beten darüber, um Klarheit zu kriegen, ist das dran? Wenn der Herr mir das jetzt klar sagen würde, was ich tun soll, dann würde ich. Ja, den Zettel vom Himmel, ich weiß, den gibt es nicht, aber schön wäre es trotzdem. Was steckt hinter dem verständlichen Wunsch nach dem Zettel vom Himmel? Dahinter steckt doch das Bedürfnis nach Klarheit. Das Bedürfnis auch nach Sicherheit. Ist das, was ich dann machen werde, wirklich Gottes Wille für mich? Oder reiße ich da was an mich, was ich selber begehre? Das ist so wichtig, gerade in schwierigen Zeiten, darüber Klarheit zu haben. Interessant ist nur, dass bei Jeremia, das war ja sowas wie ein Zettel vom Himmel, dass ihn das gar nicht wirklich überzeugt hat. Der Herr sagt ihm klar, was er von ihm möchte, aber Jeremia hat Einwände. Ich bin zu jung und da könnt ihr alle möglichen Einwände, die es so gibt, dran setzen. Ich habe keine Lust, keine Zeit, was auch immer, Gott. Aber Gott lässt die Einwände nicht gelten. Klar, er weiß um die Grenzen des Propheten und erinnert ihn daran, dass er allen Mangel ausfüllen wird. Was ich sagen will damit ist Folgendes. Wenn wir Einwände haben gegen eine neue Aufgabe, die an uns herangetragen wird, dann sollten wir das so machen wie Jeremia. nämlich unsere Einwände Gott sagen, ihm das nennen. Bevor wir Nein sagen, Menschen gegenüber, sollten wir uns versichern, dass sich unser Nein mit dem Nein Gottes deckt, dass das auch seine Sicht ist und dass dieses Nein nicht aus anderen Quellen kommt. Also hört nicht zu früh auf zu beten. Um hier nicht missverstanden zu werden, das muss ich auch dazu sagen, wir können und müssen nicht zu allen Aufgaben im Reich Gottes, die an uns herangetragen werden, Ja sagen. Wir dürfen Nein sagen zu den Aufgaben, die der Herr nicht für uns vorgesehen hat. Dafür müssen wir das aber vorher mit ihm besprochen haben, geklärt haben. Und dabei kann es uns auch mal so gehen wie dem Jeremia, dass der Herr die Gründe nicht gelten lässt, sondern seine Zusage dagegen stellt und dass auf einmal der schwache Mensch merkt, was es heißt, unter Gottes Auftrag in seiner Welt zu wirken. Zum Schluss: Wenn Gott dich beim Namen ruft, dann spricht er zuerst über das, was du für ihn bist, nicht über das, was du für ihn tun sollst. Er spricht über das, was du für ihn bist, geliebtes Kind, gewollt auf dieser Welt, bejaht, begabt. Egal, was du selbst heute von dir denkst, egal, was andere über dein Leben aussprechen, Gott sagt: Ich kenne dich und ich will dich. Ich weiß, wie du bist. Schon bevor irgendein Mensch dich kannte, sah ich dich und kannte ich dich. Und ich weiß auch um die Schwächen, sagt Gott. Wir feiern gleich das Abendmahl miteinander. Da erinnert er uns daran, dass er alles getan hat, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt für alle Schuld. Darum brauchen wir uns vor ihm nicht verbergen und verstellen. Lebe deine Berufung. Trau dich. Geh in seinem Namen aufrecht und pack an, was er dir vor die Füße legt zu tun. Vor dem Abendmahl wollen wir ein Lied miteinander singen, das dieses Kennen Gottes aufgreift, wo ich auch stehe.